die israelische Armee und die israelische Regierung in allen untersuchten Medien für über ein Drittel aller Schlagzeilen verantwortlich. Palästinensische Medien und Reporter, die waren für 6 Schlagzeilen, nicht 6%, 6 Schlagzeilen verantwortlich.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Jacobin Chefredakteur Lauren Ballhorn und zurück aus der Sommerpause für eine neue Podcast-Folge. Doch nur weil wir in der Sommerpause waren, heißt nicht, dass die Welt das war. Ganz im Gegenteil, der schreckliche Vernichtungskrieg im Gazastreifen sorgte über den gesamten Sommer für Horrorschlagzeilen. Es sind mittlerweile über 60.000 Menschen getötet worden. Doch nicht wenige Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer um 2 oder 3-mal höher liegen könnte. Gleichzeitig sind große Teile des Gazastreifens zerstört und unbewohnbar. Doch Benjamin Netanyahu lässt nicht nach. Er setzt seinen Krieg fort mit einer erneuten Offensive im Norden des Gazastreifens. Und nicht wenige Menschen oder nicht wenige Experten gehen davon aus, dass es auf eine endgültige Säuberung oder Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen hinausläuft. Auch hierzulande hat sich die Debatte langsam ein wenig gedreht. Es gab Ende Juni eine der größten Demonstrationen für Gaza seit Anfang des Krieges und 2 weitere sind im September geplant, die sicherlich auch zu den größten gehören werden. Sogar die Bundesregierung ist ein bisschen kritischer geworden und hat einen Teil ihrer Waffenlieferungen nach Israel erstmal vorübergehend gestoppt. Eine Entscheidung, die laut Meinungsumfragen auf große Zustimmung stoßt in großen Teilen der deutschen Bevölkerung. Und das passiert nicht wegen, sondern trotz einer medialen Berichterstattung, die nach wie vor sehr stark von der israelischen Perspektive dominiert wird. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Fabian Goldmann, ein unabhängiger Journalist, der für Jacobin knapp 5000 Schlagzeilen zum Thema Nahost aus deutschen Leitmedien ausgewertet hat und zu dem Ergebnis kommt, dass knapp die Hälfte davon sich auf israelische Quellen berufen, gefolgt von amerikanischen Quellen, und dass arabische und palästinensische Quellen so gut wie gar nicht vorkommen in den deutschen Medien. Wir werden gleich mit ihm darüber diskutieren, was das bedeutet, so für das Verständnis des Krieges und für die Perspektiven auf den Krieg in der deutschen Debatte und auch, ob er glaubt, wie ich, dass langsam die Stimmung sich ein bisschen dreht. Doch davor habe ich eine kleine Ankündigung von Jacobin, das Magazin, das diesen Podcast produziert. Wir haben eine neue Ausgabe, die lautet Die Partei, die wir brauchen. Und sie dreht sich um genau die Frage. Wir schauen uns das Wachstum linker Parteien in Deutschland und Österreich an, auch in anderen Ländern wie in den USA. Und wir fragen uns, was braucht eine sozialistische Partei im 21. Jahrhundert, damit sie nicht nur den kommenden Rechtsruck aufhält, was sicherlich extrem wichtig sein wird, aber auch mittelfristig in der Lage sein wird, Mehrheiten zu organisieren für eine Gesellschaft basiert auf Solidarität, eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus, schlicht eine sozialistische Gesellschaft. Die Ausgabe erscheint am 10. September und wird auch am 10. September präsentiert am Franz-Mehring-Platz 1 mit dem Autoren und Sozialwissenschaftler Nils Kumka. Wenn du die neue Ausgabe nach Hause geliefert bekommen möchtest und noch kein Abonnent von Jacobin bist, kannst du das heute noch tun auf jacobin.de und kannst sicher sein, dass die neue Ausgabe zeitnah bei dir im Postfach landet. Bis gleich mit Fabian. Hallo Fabian, herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Hallo Loren, vielen Dank für die Einladung.
Lass uns direkt einsteigen. Ich habe jetzt bereits ein bisschen über deinen Artikel gesprochen, aber vielleicht kannst du uns erstmal sagen, auch erst recht für Zuhörer, die deinen Text noch nicht gelesen haben, was genau hast du ausgewertet und weshalb eigentlich?
Ja, gerne. Also ich fange vielleicht mal mit dem Weshalb an. Also ich schaue mir seit dem 7. Oktober 23 eigentlich schon intensiv deutsche Nahostberichterstattung an und eigentlich egal, was ich mir anschaue, ob Bildberichterstattung oder welche Stimmen zu Wort kommen oder welche Begriffe gewählt werden oder fehlen von völkerrechtlichen Kontexten und. Es gibt eigentlich überall Probleme. Und ein Phänomen, auf das ich auch immer wieder gestoßen bin, ist, dass wenn ich Redaktionen darauf hinweise, auf so problematische Inhalte, dann reagieren die eigentlich immer damit, dass sie mich darauf verweisen, dass sie aber doch auch dann und dann mal diesen ganz tollen Text veröffentlicht haben. Und das stimmt, also es gibt in den meisten Medien wirklich auch immer mal wieder ab und zu ganz tolle Texte, aber die Frage ist halt, ist das wirklich repräsentativ? Also was ist die Masse der Berichterstattung? Da habe ich die ganze Zeit gehofft, dass da mal jemand eine Untersuchung macht, weil das ist natürlich auch aufwendig, das zu machen und da gute Zahlen parat zu haben. Und das, ja, passierte aber leider nicht. Deshalb habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja, muss es halt selber machen. Und zwar habe ich mir dann Nachrichten angeschaut von deutschen Leitmedien. Also das war die Bild als größte Tageszeitung, die Zeit als größte Wochenzeitung, der Spiegel als größtes Nachrichtenmagazin und die Tagesschau als größtes Nachrichtenformat. Und ich habe mir angeschaut, auf welchen Quellen basieren denn diese Nachrichten? Also wenn da zum Beispiel steht, Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandozentrale, dann ist es zum Beispiel die israelische Armee. Oder WHO warnt vor Hungersnot in Gaza, dann ist die Quelle die WHO. Oder weiß ich, Baerbock warnt vor Eskalation der Gewalt oder sowas, dann ist es bei mir im Topf deutsche Bundesregierung gelandet. Genau, das habe ich gemacht. Insgesamt 4.853 Mal, glaube ich, so viele Schlagzeilen gab es in dem Untersuchungszeitraum, den ich da gewählt habe. Und das Ergebnis habe ich dann für euch aufschreiben dürfen.
Und was war dann genau das Ergebnis?
Ja, ich glaube, das auffälligste Ergebnis ist wirklich die extreme Dominanz offizieller israelischer Angaben. Also die israelische Armee und die israelische Regierung zusammen kamen in allen untersuchten Medien auf, waren in allen untersuchten Medien für über ein Drittel aller Schlagzeilen verantwortlich. Dann kam sehr, sehr lange nichts. Dann kam irgendwann so mit 10% die US-Regierung, dann mit jeweils 8% ungefähr internationale Organisationen und die Bundesregierung und palästinensische Quellen, die man ja auch irgendwie erwarten würde, weil sich ja ein Großteil des Konfliktgeschehens seit dem 7. Oktober in Palästina abspielt, die kamen dann irgendwann unter ferner Liefen. Also 5% waren das, wenn man alle palästinensischen Quellen schon zusammenrechnet. Mal so ein Vergleich. Allein in der ersten Woche waren die israelische Armee und die israelische Regierung, waren deren Angaben häufiger in Schlagzeilen zu lesen als die offiziellen palästinensischen Angaben im ersten halben Jahr in den untersuchten Medien. Und aus journalistischer Perspektive mutet das schon irgendwie komisch an, weil, wie gesagt, ein Großteil des Nachrichtengeschehens spielt ja im Gazastreifen, also in Palästina. Deshalb würdest du eigentlich schon eine relevante Anzahl an palästinensischen Quellen erwarten können. Also das ist ja nicht nur, sind nicht nur die Behörden oder die Hamas, sondern es sind auch Augenzeugen, Überlebende, Ärzte, Sanitäter, Rettungskräfte und, und. Und die haben es aber so gut wie nie in die Schlagzeilen geschafft. Also zum Beispiel palästinensische Medien und Reporter, die waren für 6 Schlagzeilen, nicht 6%, 6 Schlagzeilen verantwortlich von 4.853 oder so. Und das ist schon, ja, also das ist schon extrem auffällig und deutet schon sehr, sehr stark darauf hin, dass da was schief läuft. Und das Problem ist eigentlich noch schlimmer, würde ich sagen, als die Zahlen vermuten lassen, weil wenn es palästinensische Quellen mal ausnahmsweise in die Überschriften geschafft haben, dann gab es dann auch immer irgendwie so einen komischen Spin noch dahinter. Also offizielle palästinensische Angaben waren dann schaffen es häufig dann nur in Überschriften, wenn zum Beispiel der Tod von irgendwelchen Hamas-Mitgliedern vermeldet wurde oder innerpalästinensische Streitigkeiten, dass Abbas die Hamas verurteilt hat oder sowas. Oder wenn dann vielleicht mal zum Fortgang von Waffenruheverhandlungen, aber zum Kriegsgeschehen selbst, zu israelischen Verbrechen, zu Massakern, zu den ja auch regelmäßig täglich bekannt gegebenen Todeszahlen, hat man sehr, sehr selten was in deutschen Medien gelesen. Und also, soweit vielleicht kann ich noch eine Sache sagen, weil das Problem ist auch nicht nur, dass palästinensische Quellen so wenig vorkamen. Man hört ja häufig auch von aus Redaktionen, dass man nicht in den Gazastreifen kommt, und deshalb die Angaben nicht nachprüfen kann und deshalb sei man da skeptisch gegenüber palästinensischen Angaben. Man weiß auch nicht, wer da alles von der Hamas kontrolliert wird. Aber dieselbe Schieflage findet man zum Beispiel auch gegenüber libanesischen Angaben, also die auch sehr, sehr selten vorkommen. Und was mich mit am meisten schockiert hat, würde ich fast schon sagen, ist, dass auch Angaben von unabhängigen Organisationen aus dem Gazastreifen, wie zum Beispiel den dort tätigen humanitären NGOs, auch so gut wie nie in Schlagzeilen schaffen. Also da gibt es ja im Gazastreifen, weiß ich, 100 oder so NGOs aus aller Welt, Oxfam, Save the Children, es gibt Cardos aus Deutschland und es gibt viele NGOs, die auch außerhalb des Gazastreifens sehr aktiv sind zu dem Thema Human Rights Watch, Amnesty International und so weiter. Und die waren gerade mal für 1% der Schlagzeilen verantwortlich. Das waren, also in dem ganzen Zeitraum der Untersuchung, das waren 16 Monate, waren die für so viele Schlagzeilen verantwortlich wie Israels Militär und Armee in den ersten 3,5 Tagen. Und genau, das kann man immer noch weiterführen, diese Vergleiche, die, egal was man da vergleicht, das wird irgendwie immer krasser. Vielleicht noch eine Sache, wenn man alle palästinensischen Quellen und alle libanesischen Quellen zusammennimmt und alle NGOs, die ich erwähnt habe, und dann auf diesen Haufen auch noch alle internationalen Organisationen, also die Vereinten Nationen mit ihren unzähligen Unterorganisationen, UNICEF, WHO, World Food Program und tut die ganzen Repräsentanten, die die auch haben, die tut man alle auf einen Haufen, dann sind die immer noch für weniger als halb so viele Schlagzeilen verantwortlich gewesen wie Israels Armee und Regierung zusammen. Und das,
Wahnsinn.
also widerlegt halt völlig so diese Erzählung, dass auch dass das Problem im deutschen Nahostjournalismus oder generell in Nahostberichterstattung ist, dass Gaza so eine Blackbox ist, über die man nicht rausfinden kann. Nee, im Gegenteil, es gibt ganz, ganz viele Quellen, die regelmäßig berichten, aber die werden von Medien einfach gar nicht berücksichtigt. Also diese Blackbox ist quasi selbst verschuldet, würde ich sagen.
Ich meine, du hast es jetzt schon angedeutet, aber ich würde trotzdem noch gerne ein bisschen genauer nachfragen. Du sprachst am Anfang des Gesprächs über Probleme in der deutschen Berichterstattung. Wie würdest du sagen, was für Auswirkungen hat dieser einseitige Bezug auf israelische Quellen auf die Darstellung des Konflikts in den deutschen Medien? Also was sind dann die Probleme, so konkret, wie du die gesagt hast?
Ja, also da gibt es ja sehr, sehr viele Probleme. Ich würde sagen, ein Hauptproblem ist, dass man durch die Übernahme israelischer Angaben, also als erstes übernimmt man halt einfach die Angaben und damit die Sicht auf die konkreten Ereignisse, was halt oft nicht der Realität entspricht. Also ich meine, fast schon
Kannst du ein Beispiel
Meme-Charakter hat
geben?
ja. Also ich habe auch mal untersucht, ich schreibe gerade ein Buch zu dem Thema und habe da untersucht, wie oft Hamas-Kommandozentralen in der Berichterstattung aufgetaucht sind. Das waren hunderte Male in allen Medien. Und es wurde bisher nicht eine Hamas-Kommandozentrale gefunden, schon gar nicht unter irgendeinem Krankenhaus oder einer Schule oder wo die auf einmal immer auftauchen, also immer unter dem Ort, der gerade bombardiert wurde. Und dann würde man ja auch, also nicht nur als verantwortungsvoller Journalist, auch einfach als normal klar denkender Mensch irgendwann mal auf die Idee kommen, ja, wenn ich jetzt irgendwie hier 20 Mal verarscht wurde von dieser Quelle, dann bin ich beim nächsten Mal doch ein bisschen skeptischer. Aber das ist halt leider überhaupt nicht der Fall, sondern bis heute schaffen es diese durch nichts belegten Angaben von Israels Armee und Regierung immer wieder in die Schlagzeilen und das, obwohl viele viele andere Quellen, also palästinensische Augenzeugen zum Beispiel und Ärzte und NGOs häufig ja ein übereinstimmendes Bild der Ereignisse zeichnen. Also im Journalismus gilt ja zum Beispiel dieses Zwei-Quellen-Prinzip, also man kann etwas als Tatsache beschreiben, wenn man zwei unabhängige Quellen dafür hat. Also das ist so eine Mindestanforderung. Du sollst natürlich trotzdem noch weiterschauen, finde ich weitere Quellen oder wie glaubwürdig sind die Quellen oder so, aber das ist so die Basis. Und wenn man nach diesem Prinzip geht, dann müsste man eigentlich Quellen wie NGOs, Augenzeugen, Ärzte und so weiter noch viel höher gewichten und die noch viel häufiger zu Rate ziehen und noch viel seltener die israelischen Angaben benutzen, weil wenn man sich, das kann man super an ganz, ganz vielen Ereignissen ganz konkret nachweisen, dass, wie gesagt, Israels Armee und Regierung häufig völlig allein sind mit ihren Behauptungen, also wie zum Beispiel jetzt aktuell, dass das Nasser-Krankenhaus bombardiert wurde, weil sich da eine Hamas-Kamera gefunden haben soll. Also selbst wenn sowas stimmen würde, ist es ja auch eine völlig irgendwie abstruse Rechtfertigung, die Journalisten natürlich auch hinterfragen sollten. Aber ja, selbst wie im Fall des Nasser-Krankenhauses, wo es ja auch Aufnahmen gibt und unzählige Augenzeugen und so, die dokumentieren haben, was passiert ist, selbst dann schaffen die es sehr viel seltener in die Schlagzeilen als die israelische Armee. Ja. Und
Und
du hast
worauf
gefragt,
würdest
was diese
du?
Folge von dem allen ist. Und die große Folge ist eigentlich so eine völlig irreführende und falsche Erzählung von dem, was da eigentlich passiert. Nämlich zum Beispiel, dass Israel da um seine Existenz oder gegen den Terrorismus oder für die Befreiung der Geiseln kämpft, wozu es ja auch mittlerweile unzählige gute Recherchen gibt und zum Beispiel die zeigen, wie Netanyahu die Geiselverhandlungen immer wieder sabotiert, um diesen Krieg oder nicht Krieg, sondern also wie viele Menschenrechtsorganisationen oder mittlerweile alle relevanten ja auch schon umfassend dokumentiert haben, ist der Begriff Genozid viel, viel passender für das, was da passiert. Und obwohl die Faktenlage eigentlich so eindeutig ist, ändert sich dieses Narrativ in den Medien nicht. Also zum Beispiel an Dachzeilen kann man das häufig erkennen, diese kleine Zeile, die über den Überschriften steht und die so ganz grob einordnet, was das eigentlich ist, worüber da berichtet wird. Da steht halt immer noch Kampf gegen die Hamas oder Krieg gegen die Hamas und so weiter. Obwohl es in der Realität halt längst was ganz anderes ist.
Und wie würdest du oder worauf ist diese Einseitigkeit zurückzuführen? Also inwiefern ist das ein institutioneller Druck von oben seitens der Regierung, seitens den, ich meine, bei Bild-Zeitung wissen wir ja ganz klar, wo der Inhaber sozusagen steht. Aber ist das vor allem ein Druck von oben, von den Eigentümern, von der Regierung oder ist das auch ein verinnerlichter Bias seitens der Journalisten selbst, dass man einfach arabischen Quellen nicht traut oder vielleicht tendenziell sogar eher für die israelische Seite in dem Krieg ist? Weil wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem Umgang mit dem Krieg in der Ukraine, da siehst du, also da gibt es sicherlich auch eine Einseitigkeit, aber so eindeutig wie im Gazastreifen, denke ich, findet man wahrscheinlich nirgendwo anders auf der Welt.
Das wäre auch meine Vermutung, ja. Also ich glaube, es ist alles von dem, was du genannt hast, und es ist bestimmt auch noch mehr. Ich muss dazu sagen, das habe ich jetzt nicht empirisch untersucht. Das sind jetzt auch einfach nur meine Spekulationen und Interpretationen.
Klar.
Aber ich glaube, das ist generell so ein strukturelles, vielleicht auch kulturelles Problem im Journalismus ist, dass Journalismus eben nicht so wie viele Journalisten das immer so vor sich hertragen, bedeutet, Macht zu kontrollieren und zu hinterfragen, sondern eher so irgendwie Macht abzubilden oder auch Macht zu legitimieren. Es wird weniger berichtet, was ist, also diesen Spiegel-Slogan sagen, was ist, sondern es wird eben eher gesagt, was die Mächtigen behaupten, was ist, gesagt, was die israelische Armee in dem Fall behauptet. Und das ist dieser Verlautbarungsjournalismus, nennt man es auch. Ich glaube, Sabine Schiffer, die Medienwissenschaftlerin, hat den mal geprägt, diesen Begriff dafür. Das ist ein generelles Problem im Journalismus überall auf der Welt und bei allen Themen. Also ich finde, in Deutschland merkt man es auch bei der Migrationsberichterstattung extrem, die sich eigentlich immer nur um Abschiebung dreht. Und warum sich das aber im deutschen Nahostjournalismus nochmal extremer auswirkt, denke ich, ist, weil unser politischer Diskurs in Deutschland so extrem verengt ist. Also wenn man sich die Debatten anschaut, dann ist es von AfD bis Linken nicht besonders weit. Also alles dreht sich so um Selbstverteidigungs- und Existenzrecht Israels. Überall wird so ein bisschen die humanitäre Krise kritisiert, so ein bisschen über Waffenlieferungen diskutiert. Aber jenseits dessen gibt es ja noch viel, viel, viel mehr, was man thematisieren könnte. Und das fällt auch total auf, wenn du in israelische oder arabische Medien schaust. Wie kann gerechter Frieden in der Region aussehen? Welche unterstützenswerten zivilgesellschaftlichen Akteure gibt es da? Unterstützung des palästinensischen Widerstands, weiß ich, BDS gibt es ja hier auch nur als Antisemitismusdebatte eigentlich. Und. Das findet ja hier alles nicht statt. Und dadurch, dass sich Journalismus eben vor allem so an diesem politisch vorgegebenen Spektrum orientiert, ist dann eben auch die Berichterstattung so extrem eingeengt. Und dazu kommt vielleicht noch, dass diese Prinzipien von Verlautbarungsjournalismus, also ich erzähle einfach nur, was Partei A und was Partei B so behauptet, oder dass die auch quasi auf die Akteure des Nahen Ostens dann übertragen werden, wo man dann erwarten würde, Medien berichten, was Israels Regierung behauptet und was die Hamas behauptet, um das jetzt mal so vereinfacht schematisch darzustellen. Und da kommt dann aber hinzu, was du angesprochen hast, so ein Bias, der, glaube ich, extrem weit verbreitet ist, so diese Vorstellung, dass da eine liberale Demokratie gegen die islamische Barbarei irgendwie sich verteidigt. Also jetzt sehr zugespitzt, also einfach die sehr, sehr große Israel-Solidarität, die sich leider eben vor allem dann manifestiert in einer völlig unkritischen Solidarität mit der rechtsextremen israelischen Regierung auf der einen Seite, aber auch halt so sehr tief sitzende orientalistische Weltbilder, antimuslimischer Rassismus und so weiter. Das gibt es auch wunderbare Untersuchungen von vor 2 Jahren, glaube ich, von der, das habe ich vergessen, Uni Erfurt oder Berlin von Forschern, die gezeigt haben, dass über 80% der Medienberichterstattung über den Islam negativ sind. Und diese Weltbilder, die sich da so eingeprägt haben, dass man denen irgendwie nicht trauen kann, denen da unten, oder die schlagen sich doch eh schon seit Jahrhunderten die Köpfe ein und irgendwie zum zivilisierten Umgang fähig, die prägen, glaube ich, dann auch den Blick von Journalisten auf die Ereignisse da und führen dann dazu, dass man zum Beispiel sogenannte Hamas-Quellen dann noch weniger verwendet. Und worin sich das, glaube ich, aber am meisten äußert, würde ich sagen, dieser Rassismus ist in der fehlenden Empathie mit den Opfern. Also wir hören jeden Tag, da sind schon wieder 100 Menschen gestern getötet worden, und wären das Menschen, mit denen wir uns wirklich identifizieren, die uns wirklich nahestehen, wären das, hätte, weiß ich, der Iran gestern 100 Juden ermordet oder sowas, dann würde das was ganz anderes auslösen, sowohl in Journalisten als auch in der breiten Öffentlichkeit. Aber hier so, wenn das halt nur Palästinenser sind, dann geht das irgendwie so völlig ohne irgendwelche Emotionen auszulösen an uns vorbei. Ja. Du
Ich
hast
finde,
noch
man sieht es auch ganz
einen
gut.
institutionellen
Ich wollte nur sagen, ich finde es. Nee, ich würde, also ich finde, man sieht es ganz gut an zum Beispiel der Raketenangriff Russlands gestern auf Kiew. Sicherlich zu verurteilen, sicherlich kriminell, aber der unterschiedliche Umgang in den deutschen Medien, eigentlich auch nicht nur in den deutschen Medien, mit den Opferzahlen und mit der Betroffenheit, das ist eigentlich frappierend. Würde man das nicht jeden Tag sehen und bereits seit 2 Jahren kennen, müsste man sich eigentlich die Haare ausreißen, unglaublich grob die Diskrepanz ist. Aber da würde ich auch gerne nochmal mit dir sprechen, nämlich diese Diskrepanz zwischen der Berichterstattung, auch zwischen der offiziellen Haltung der deutschen Bundesregierung und die Tatsache, dass trotzdem große Mehrheiten mittlerweile auch in Deutschland und eigentlich auch schon länger die Kriegsführung Israels ablehnen und auch mittlerweile gegen Waffenlieferungen sind. Also wie denkst du, also entsteht da jetzt eine Kluft langsam zwischen der offiziellen Öffentlichkeit und die Stimmung in der Bevölkerung?
Also ich glaube eigentlich nicht. Also zum einen, also nehme ich diese Meinungsumfragen natürlich zur Kenntnis, und ich glaube, es kommt auch, also wenn man fragt, wie kann das bei so einer Berichterstattung passieren, glaube ich, ist die Antwort, dass das Ausmaß des Schreckens, der Verbrechen, der Zerstörung so offensichtlich ist, dass sich das mit noch so vielen pro-israelischen Frames und Spins in den Überschriften halt nicht negieren lässt. Also wenn du auf Social Media siehst, dass da eine Rakete ins Krankenhaus einschlägt und dann die Tagesschau am nächsten Tag berichtet, dass die Rakete eine Hamas-Kamera gegolten hat, dann kommst du natürlich trotzdem ins Grübeln, ob man jetzt wirklich neuerdings wegen Kameras Krankenhäuser bombardieren kann. Das war doch eigentlich bisher nicht so üblich. Von daher, glaube ich, hat quasi auch sehr schlechter Journalismus da nur eine begrenzte Macht, gegen die Realität anzukommen. Ich würde dahingehend widersprechen, dass solche Meinungsumfragen ja aber halt auch immer nur messen, wie sich Leute zwischen zwei Optionen entscheiden, wenn sie danach gefragt werden. Also, weil sie, wenn du eine Umfrage machst, soll der Flussdelfin in Bolivien erhalten werden, da antworten bestimmt auch 80% mit Ja, aber es sagt nichts darüber aus, wie relevant das für ihr Leben ist, auch wie, ob sie bereit sind, sich dafür zu engagieren oder ihre Handlungen und Einstellungen und so weiter zu überdenken. Ich finde, das sieht man, wie die Realität ist, sieht man immer ganz gut, oder finde ich, sieht man gut auf Demos, wo in Berlin seit 2 Jahren dieselben paar hundert Leute auch umhängen. Man sieht es auch gut in Sonntagsfragen zur Bundestagswahl, wo sich auch nicht groß irgendwas ändert, schon gar nicht ändert aufgrund des Genozids in Gaza. Und ich glaube, damit hat, dass das so ist, dafür trägt Medienberichterstattung eine große Verantwortung, weil du vielleicht schon irgendwie informiert werden kannst, auch wenn du die Tagesschau guckst, weißt du so ungefähr, was da passiert, aber du wirst nicht emotionalisiert. Und das ist, würde ich sagen, eigentlich das größte Versagen unserer Medien. Es wird alles sehr nüchtern, sehr abstrakt irgendwie berichtet, auch wenn Bilder gezeigt werden, dann siehst du große Trümmerwüsten, häufig ohne Menschen, aber ja, vor allem die Opfer kommen halt so gut wie nicht vor. Also ich mache da auch gerade noch eine andere Untersuchung dazu, wo ich das zähle und das ist, da fand ich die Ergebnisse noch erschreckender, wie selten über palästinensische Opfer berichtet wird. Und wenn sie mal vorkommen, dann als Zahlen, als Angaben, als Hamas-Angaben, dann noch mit dem Zusatz, die man nicht nachprüfen kann. Und ja, deshalb ist es aus meiner Sicht da eigentlich auch dann irgendwie nur folgerichtig, dass Leute sich irgendwie nicht damit identifizieren.
Und innerhalb des deutschen Journalismus, ich meine, es gibt immer wieder, du hast selber gesagt, es gibt immer wieder gute Berichterstattungen, gute Artikel, gute Texte, findet innerhalb der deutschen Presselandschaft, zumindest unter manchen Journalisten, vielleicht eine Reflexion statt, dass nach 2 Jahren eines Vernichtungskriegs zumindest eine Handvoll Medienmacher nicht mehr bereit sind, diese Einseitigkeit weiter mitzutragen?
Also eine Handvoll auf jeden Fall. Eine Handvoll gab es auch schon von Beginn an. Also in allen Medien, allen größeren Medien, vielleicht mal Springer-Medien ausgenommen, gab es von Beginn auch immer gute Berichte. Es gab auch immer Leute, die gesagt haben, ich mache das nicht mehr mit. Jetzt vor ein paar Tagen ist über Social Media so eine Reuters-Journalistin sehr populär geworden, die ihren Reuters-Ausweis öffentlichkeitswirksam zerschnitten hat und so. Also solche Fälle gibt es natürlich immer wieder. Die Frage ist, ist das irgendwie relevant? Hat das einen messbaren Einfluss auf die Berichterstattung? Und anhand von den Zahlen, die ich erhoben habe, kann ich da nichts erkennen. Also wenn wir die Angaben, den Anteil nehmen der Berichterstattung, der auf Angaben der israelischen Armee und Regierung basiert, dann ist der immer im Großen und Ganzen gleich. Also es immer so um die 35%. Es schwankt mal von Monat zu Monat, weil es auch von Nachrichtenereignissen dann abhängig ist. Aber es gibt eigentlich keine deutliche Tendenz. Wenn es eine Tendenz gibt, eine ganz leichte, dann eher zum Negativen. Also das nimmt ganz, ganz leicht zu, aber also wirklich ganz leicht. Außer bei der Bild, da ist es von vorne, was von bleibt gleich auf sehr schlechtem Niveau. Also bei der Bild ist der Anteil an israelischen Angaben alle israelischen Quellen zusammen über 50%, was bei denen auch daran liegt, dass es sehr, sehr viele so Human Interest Stories gibt über alles mit die Verwandten von israelischen Geiseln. Es gab auch mal ein Porträt über einen Hund zum Beispiel. Es gibt so gut wie nie was über palästinensische Opfer, aber über israelische Hunde gibt es in der Bild. Genau, aber zu deiner Frage, ob sich irgendwas verbessert. Also ich habe eigentlich nicht den Eindruck, also nicht nur wegen meinen Zahlen, sondern auch so, mein sonstiger Eindruck ist nicht so das erste Mal, dass ich das gehört habe, dass jetzt irgendein Umdenken stattfindet und der Wind sich dreht, war, glaube ich, am 12. Oktober 2023, als Ras Segal, der israelische Holocaust-Forscher, zum ersten Mal von dem Genozid gesprochen hat. Und dann eigentlich alle 2 Wochen oder sowas gibt es wieder so eine auch Hoffnung, ja auch verständlicherweise bei manchen Leuten, dass sich jetzt aber irgendwie der Wind dreht. Und so punktuell kann man das ab und zu mal, würde ich sagen, nachweisen, vor allem infolge konkreter Ereignisse. Wenn man ein ganz besonders schlimmes Massaker war, also der erste riesige Angriff aufs Flüchtlingslager Jabalia, das war Anfang November oder 31. Oktober 2023, glaube ich, da war das dann auf dem Spiegelcover zum Beispiel und da gab es schon auch ein paar gute Reportagen und das verstetigt sich aber nie, dass dieser kleine Ausschlag, der flacht dann immer schnell wieder ab und kehrt dann zum Default-Zustand zurück und das bedeutet dann wieder Angaben von Israels Armee und Regierung abschreiben.
Gut, das ist natürlich ein düsteres Bild. Der Vernichtungskrieg hört nicht auf und die deutsche Berichterstattung bleibt einseitig auf Seite der Angreifer. Dennoch vielen Dank, Fabian, für dieses wichtige Gespräch und auch deine wichtige Analyse. Für Zuhörer, die den Text noch nicht gelesen haben, der heißt »Wenn nur eine Seite spricht« und ist abrufbar auf www.jacobin.de. Fabian, ich danke dir nochmal für deine Zeit und hoffentlich bis bald.
Danke auch, bis bald.
Das war Jacobin Weekly für diese Woche. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Fabian Goldmann und auch an euch, unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer, wenn ihr Vorschläge habt, Kritik, Kommentare, auch einfach zur Verbesserung der Sendung beitragen möchtet, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, entweder hier unten in den Kommentaren oder über unsere Mailadresse redaktion@jacobin.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zur nächsten Woche.